Tutoren, also insbesondere die Mittwochstutoren, noch irgendwas verschieben können und dann nochmal Fragen gegebenenfalls. Andernfalls müssten die 11, die sich im Moment noch nicht entscheiden konnten, eventuell doch entscheiden. Aha, gut. Müssten die 10... Bitte?
Ich gehöre auch dazu, ich habe mich aber nicht eingetragen.
Ach so, ja. Wer sich nicht eingetragen hat, erscheint hier natürlich nicht. Gut, aber ich halte es im Prinzip für lösbar. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass doch deutlich weniger als die Hälfte sich jetzt haben zuordnen können. So, ich möchte ganz gerne weitermachen mit Sigma-Algebra. Also, war das jetzt noch irgendwie eine Wortmeldung? Gut, ich habe x ist eine Menge und f ein Mengensystem. Also in der Potenzmenge von x mit den drei Eigenschaften. Nee, das habe ich andersrum gemacht. Die gesamte Menge ist Element f. Zweitens, sie ist Komplement. Abgeschlossen und drittens ich kann abzählbare Vereinigungen bilden und bleibt drin in der Menge und wir hatten letzte Woche schon gesehen, dass man das ersetzen kann, dadurch, dass die leere Menge drin ist oder dass ich Durchschnitte nehmen kann, immer indem man diese Komplementseigenschaft bildet. So, und dann T aus der Potenz im Mengensystem aus der Potenzmenge mit den drei Eigenschaften, dass sowohl die leere Menge als auch die gesamte Menge in T ist. Jetzt muss ich das mal richtig abschreiben, wie ich es auch geschrieben hatte hier. Dass ich, das sind offene Mengen. Also die Menge, also eine Topologie ist ein System von Mengen, die dann als offene Mengen bezeichnet werden. Und drittens, U Alpha in T, Alpha irgendwie. Eine beliebige Vereinigung von offenen Mengen ist wieder offen. So, und damit hatten wir letztes Mal aufgehört, also, beziehungsweise und dieses Paar ist halt ein topologischer Raum. Das haben Sie auch schon 200 Mal gehört alles, nicht? Also in der Vorlesung vom typischerweise von Herrn Johansen gehalten, Topologie, da ist das, hätte das alles schon mal dran gewesen sein können. Und Beispiele sind insbesondere xd, ein metrischer Raum, ja, dann sind die im Sinne der Metrik offenen Mengen, das hatten wir mal definiert, also ich nehme alle im Sinne der Metrik offenen Mengen. Zu jedem Punkt aus einer offenen Menge gibt es eine ganze Umgebung, die komplett in der offenen Menge, also in der Menge drin liegt. Dann heißt die Menge offen bezüglich der Metrik. Und diese Mengen bilden eine Topologie. Und es gibt Topologien, die nicht von Metriken induziert werden. Und speziell R hoch n mit der euklidischen Norm oder irgendeiner anderen, mit einer beliebigen Norm. Ja, und R hoch n mit einer beliebigen Norm ist ein metrischer Raum. Ups. So dass das, was hier drüber steht, zutrifft. Die Menge aller offenen Mengen bezüglich der beliebigen Norm bilden eine Topologie. Und da wir schon festgestellt hatten, Moment, langsam, einige von uns schon festgestellt haben, dass alle Metriken, alle Normen auf dem R hoch n äquivalent sind. Und was ich zunächst gesagt habe, alle Metriken, ist totaler Unsinn. Es sind nicht alle Metriken auf dem R hoch n äquivalent, aber alle Normen sind äquivalent. Ja, aus diesem Grund sind die offenen Mengen bezüglich dieser Metriken immer die gleichen. Also unabhängig von der Norm. Da gab es noch so einen Trick. Aha, der war es nicht. Es gab noch einen anderen Trick, der funktioniert aber gar nicht mehr. Letzte Woche war ja wenigstens noch eine heil. So, jetzt wollte ich den Satz, sind die offenen Mengen halt immer die gleichen? Ganz egal, mit welcher Norm ich da rumbastle. Und die Topologie also die Menge der offenen Mengen, die dadurch induziert wird, wird eben auch als die natürliche Topologie von R hoch n bezeichnet. Oder Standardtopologie. Gut, letzte Woche hatte ich schon zweimal drauf rumgeritten, dass Topologien und Sigma-Algebren was ganz anderes sind, also ganz unterschiedlich. Also ich schreibe nochmal sehr verschieden Konzepte. Mengensysteme. Aber wir hatten letzte Woche ja von Generatoren gesprochen oder von erzeugenden Systemen. Egal, was für ein Mengensystem ich nehme, es gibt immer eine von diesem Mengensystem induzierte kleinste Sigma-Algebra, welche dieses Mengensystem enthält. Und das macht man jetzt mit Topologien. Ich nehme also einen topologischen Raum. Ich mache das jetzt so abstrakt wie möglich. Anwenden werden wir es nachher für R bzw. R hoch n, aber das geht ganz allgemein. Also die von T erzeugte Sigma-Algebra. Wir hatten die geschrieben als Sigma von T und die heißt Borel-Sigma-Algebra. Des topologischen Raums XT. Und wird sehr, sehr oft geschrieben als Borel, also ein geschwungenes B von XT. Oder meistens ist es so, dass man sowieso nur eine Topologie am Wickel hat und dann lässt man das T weg. B von X, wenn klar ist, um welche Topologie es geht. Zum Beispiel im auch N nimmt man dann die Standardtopologie. Also wenn T aus dem Zusammenhang klar ist. Also speziell für R hoch N nimmt man meist die Standardtopologie. Eigentlich nimmt man sie immer. B von Rn oder sogar nur B hoch N oder wenn das N auch noch klar ist, sogar nur B. Das schreibe ich jetzt aber nicht nochmal hin. So und für diese Borel-Sigma-Algebren, Borel-Topologien wollte ich gerade sagen, kriegt man erstmal was relativ leicht Erkennbares, Einsehbares. So. Ich habe also jetzt die Topologie. Die Topologie ist die Menge aller offenen Mengen. Jetzt nehme ich halt die Menge aller abgeschlossenen Mengen, C. Vielleicht vorübergehend heißt das jetzt C mit so einem Haken. Einfach die abgeschlossenen Mengen sind ja die Komplemente der offenen Mengen. In X. Ja, dann gilt die Borel-Sigma-Algebra B von XT. Das ist ja die Sigma-Algebra von T, die ist gerade so definiert. Und die stimmt überein mit der Sigma-Algebra, die von den geschlossenen, abgeschlossenen Mengen erzeugt wird. Das Sigma von C. Das ist vergleichsweise einfach, wie wir gleich sehen werden. So, speziell im R hoch N ist zudem B von R hoch N das gleiche wie Sigma von K, geschwungen K, wobei ja K die Menge aller kompakten Mengen ist. So, das ist nicht schwer. Schreibt den Beweis mal hin. So, mehr als Demonstration, wie man sowas macht. Also, Behauptung zunächst mal, Sigma von den offenen Mengen ist das gleiche wie Sigma von den abgeschlossenen Mengen. Na gut, wenn ich eine abgeschlossene Menge nehme, dann ist das Komplement offen. Also ich könnte es auch schreiben, C aus geschwungen C, daraus folgt C Komplement aus T. Also ist natürlich C Komplement aus Sigma von T. Und weil C Komplement aus Sigma von T ist, Sigma von T ist eine Sigma-Algebra, ist also auch das Komplement von C Komplement. C-Komplement Komplement, das ist gleich C, Element Sigma von T. Okay, das heißt, jede abgeschlossene Menge ist also auch in der Sigma-Algebra, in der Borel-Sigma-Algebra. So, und damit folgt, jede abgeschlossene Menge ist drin, also ist auch die Gesamtheit aller abgeschlossenen Mengen eine Teilmenge von Sigma von T. So, und dann haben wir gesagt, dass diese Sigma-Bildung, Sigma-Algebra-Bildung, verträglich ist bezüglich Enthaltensrelationen, also ist Sigma von C enthalten Sigma von Tau, von T, und Sigma-Algebra von der Sigma-Algebra ist die Sigma-Algebra selbst. Also ist Sigma von C auf jeden Fall enthalten, Sigma von T. Das war nach Bemerkung 1, 5, 3. So, umgekehrt wendet man genau die gleiche Idee an. Ich nehme eine offene Menge U und Fische. Moment, also umgekehrt analog. Ich nehme eine offene Menge U aus T. Daraus folgt, dass U-Komplement ist abgeschlossen. U-Komplement. Was wollte ich jetzt? Element Sigma von C, genauso wie oben schon geschlossen. Daraus folgt, dass T enthalten ist, Sigma von C. Und daraus folgt, dass Sigma von T enthalten ist in Sigma von C. So, und jetzt habe ich zwei Enthaltensrelationen. Sigma von C ist enthalten Sigma von T, Sigma von T enthalten Sigma von C und damit sind sie gleich. Und beides sind natürlich dann gerade die Borel-Sigma-Algebren. Das heißt also, Sigma-Algebren scheren sich nicht um offen oder abgeschlossen. So, jetzt war die nächste Aussage, dass auch ähnlich auch noch die kompakten, dass es schon genügt, die kompakten Mengen zu nehmen. Weil kompakte Mengen immer abgeschlossen sind, das steht hier gerade, K enthalten C. Natürlich Sigma von K, also die kleinste Sigma-Algebra, die alle kompakten Mengen enthält, auf jeden Fall enthalten in der Borel-Sigma-Algebra. Das gilt ganz allgemein. Hat mit R auch N nichts zu tun. Jetzt benutze ich im R auch N dass ich mehr weiß. Dass da nämlich abgeschlossen und beschränkt äquivalent ist zu kompakt. So, und jetzt benutze ich das im folgenden Sinne. Ist C abgeschlossen? Und dann schneide ich einfach C mit der Kugel vom Rand, nicht vom Rand, vom Radius n. Also ich nehme Cn, indem ich, was ich kriege, dadurch, dass ich C schneide, einfach mit der Kugel vom Radius n, dn von 0 und deren Abschluss noch. Das ist abgeschlossen und, also als Durchschnitt zweier abgeschlossener Mengen ist es wieder abgeschlossen. Und es ist, weil es enthalten ist, in einer beschränkten Menge auch beschränkt. Also kompakt. Und hier benutzt man, dass man das auf dem Raum x gleich auch n, sagen wir nicht gebraucht, es wird benutzt. Es gibt noch andere Räume, topologische Räume, die diese Eigenschaft haben, aber im RN benutze ich es jetzt gerade. So, und jetzt mache ich die simple Beobachtung, dass wenn ich diese Cns nehme und vereinige, dann kriege ich natürlich wieder C raus. Weil jedes Element von C hat irgendeine Größe und für irgendein n ist hinreichend groß, ist das n größer als die Größe, sodass es jedes Element von C in irgendeinem dieser bn-Dingsbums drin liegen muss. Die werden halt größer und größer und größer. Also gilt das hier, also das gilt noch nicht, sondern das gilt, das ist gleich C. Und ja, die cn's sind alle in Sigma von k. Hier habe ich eine abzählbare Vereinigung von Mengen aus Sigma von K, also ist das aus Sigma von K. Die sind natürlich kompakt und damit insbesondere aus K enthalten Sigma von K. So, und die Vereinigung ist Sigma von K. Das gilt für jede abgeschlossene Menge C. Damit ist also Sigma von C enthalten Sigma von K und das war's dann. Achso, das soll geschwungen K natürlich sein. Also Gleichheit. Ups. Hoch. So gehen also typische Schlüsse für Sigma-Algebra. Ne? Ich habe das jetzt ziemlich schnell gemacht, aber es ist nicht geheimnisvoll, man schreibt nur viel. Jetzt ist die Menge aller offenen Mengen in einem allgemeinen topologischen Raum oder im R hoch n immer noch verhältnismäßig unübersichtlich. Und aus diesem Grund sucht man erzeugenden Systeme für die Sigma-Algebra, die übersichtlicher sind. Die gibt es auch in rauen Mengen. Also im R hoch n, speziell n gleich 1. Und das ist so eine ganz beliebte Übungsaufgabe. So, zunächst mal gibt es im R und im R hoch n erst recht viele offene Mengen und einige sehr überschaubare, nämlich gerade die Intervalle bzw. die Produkte von Intervallen, also so Rechtecke. Also die Familie der offenen Rechtecke und so, die versehe ich vorübergehend mit einem undurchsichtigen Symbol. Das könnte sowas wie ein I oder ein J sein. Ich nenne das mal J. Ich weiß nicht, ob das wirklich richtig ist. Also A1, B1, Kreuz A2, B2, Kreuz AN, BN. Wobei die AK, BK aus R sind. Und K von 1 bis n läuft. Insbesondere für n gleich 1 sind das einfach die offenen Intervalle. So, und dann die Familie der. So, jetzt stellt sich so ein bisschen politisch die Frage. Ich nehme jetzt die rechtshalboffenen Rechtecke. Das geht mit den linkshalboffenen ganz genauso. Die sehen ganz genauso aus, nur dass ich halt, Moment, was will ich, rechtshalboffen habe. Das heißt, ich nehme A1 links abgeschlossen, B1 Kreuz, Kreuz, AN, BN. Und genauso wie oben auch AK, BK aus R, K von 1 bis N. Speziell, aha, dieses klein n soll natürlich ein groß n sein. Speziell wieder für n gleich 1 sind das gerade die rechtsoffenen Intervalle und entsprechend linksoffen. Also zwei davon sind, diese sind sehr beliebt, aber es gibt noch viel mehr. So, jetzt nehme ich einfach irgendeine Norm auf R hoch n. Und betrachte das Mengensystem G. Und zwar nehme ich da. So, jetzt nehme ich Kugeln oder Bälle B mit Radius Q und Punkte P, wobei die Ps nur rationale Einträge haben, also Q hoch n sind, und die Qs ebenfalls rationale Zahlen sind. So kann man sinnvollerweise größer gleich 0 sagen, aber ist ja egal. Nehmen wir mal Q größer 0. So, das ist ein erzeugendes System. Der Borel-Sigma-Algebra des R hoch n, die ich ja, wie schon zweimal bemerkt, unabhängig von der Norm kriege. Die offenen Mengen sind ja unabhängig von der Norm. Ich schreibe nochmal hin, was das genau ist. Dp von Q ist einfach die Menge aller x aus R hoch n, sodass x minus p kleiner ist als q. So, und dann sieht man relativ schnell, nicht ganz direkt, aber relativ schnell, dass diese zwei Mengensysteme der offenen als auch die der rechts halboffenen Rechtecke ein erzeugenden System. So. Das ist jetzt relativ klein geschrieben, aber eigentlich kann nur das da stehen. Ne? So, und jetzt will ich doch noch mal auf einer Sache ein bisschen rumreiten. Also hier, sowohl dieses J als auch das J', die Mengensysteme, die hier stehen, sind überabzählbar. Also es gibt überabzählbar viele AKs und BKs. Und ja, das heißt, ich kriege auf jeden Fall überabzählbar viele Elemente hier. Hier kriege ich auch überabzählbar viele mit dem gleichen Argument. Hier gibt es nur abzählbar viele. Q hoch n ist abzählbar und die Menge der rationalen Radien ist auch abzählbar. Also ich kriege wesentlich, also jetzt von der Größe, von der Kardinalität her, ist dieses g wesentlich kleiner als die beiden j's hier. Ja, ich nehme nur rationale Mittelpunkte und rationale Radien. Gut, und dieser Beweis ist auch sehr typisch. Ich nehme irgendeine offene Menge in R hoch n. So, jetzt zu jedem x aus u gibt es ja gibt es einen Radius, dass der gesamte Ball noch drin ist.
Also wenn g abzählbar viele Bälle um rationale Zahlen sind mit rationalen Radien, warum gilt es denn dann insbesondere für diese Rechte?
Das kommt ja noch. Ich hab schon gesagt, das ist nicht ganz oft. Ja, eben, das muss man jetzt dann noch argumentieren. Das wird in dem Beweis hoffentlich noch klarer. So, also diese Aussage, die hier steht, ist allgemeiner und man kann daraus aus dieser Aussage eben die und die ableiten, nochmal separat. Also, ich nehme mir irgendein x aus u. Ich habe irgendeine Norm gewählt hier oben, nicht? Die ist fest, beliebig, aber fest. Und das heißt, ich kann einen Radius, mich auf einen Radius beziehen. Ich wähle mir einen Radius R, der von x abhängt. Ich wähle ihn rational so, dass einerseits dr von x komplett ist, enthalten ist in u. Das ist unproblematisch. Und andererseits b2r von x, also der doppelt so große Radius von x geschnitten u Komplement ungleich leer ist. So, ja, da könnte man jetzt argumentieren, gibt es sowas denn? So, und meine Behauptung ist, wenn es ein solches, also ich fixiere r von x nicht gibt, dann bedeutet das, dass egal wie groß ich diesen Radius hier mache, das r von x, ich immer im u drin bin. Ich kriege nie einen Punkt außerhalb vom u. Das heißt also, dass das u schon alles sein muss. Okay, dieser Fall ist uninteressant. Und es gilt, also alles gilt für dieses u. So, andernfalls gibt es auf jeden Fall so ein r von x. Nötigenfalls, ich fange halt mit einem kleinen r an. Das gibt es auf jeden Fall ein kleines r. Verdopple es, wenn ich dann immer noch in u drin bin, verdopple ich es nochmal. Und so lange, bis ich irgendwann was finde außerhalb. Also dieses r von x gibt es auf jeden Fall. So, dann behaupte ich, dass u sich schreiben lässt als die Vereinigung über alle rationalen Punkte p, die in u liegen. Ups, so rum. U geschnitten q hoch n. So, das behaupte ich. Das kriegt einen Stern, darauf beziehe ich mich nochmal. Also ich behaupte diese Gleichheit hier. Die Enthaltungsrelation ist klar soweit, nicht? Die p's sind alle Elemente von u, die r von p's sind alle so gewählt, dass der Ball, also die Kugel mit Radius r von p um p enthalten ist. Also dieses hier ist auf jeden Fall richtig. Ich muss jetzt zeigen, dass jedes u in irgendeiner so einer br von pp Kugel liegt. Jedes u nicht, jedes x aus u. Für x aus u sei also eine p aus. Einen Moment, jetzt muss ich gucken. Ich nehme mir eine rationale Zahl aus einer r von x Drittel Kugel. Das gibt's. Und jetzt behaupten wir, dass dieses x dann in der R von P Kugel liegt. Das heißt also, dass, was bedeutet, dass x in so einer Kugel liegt? Das bedeutet, dass der Abstand von x und P kleiner ist als R von Pi. Ich schreibe jetzt D anstelle von Norm, einfach weil es kürzer ist. Ja? Also D von Punkt anstelle von so, nur wegen des, der Geschwindigkeit. Und wenn, dann sollte ich auch eine eckige Klammer zumachen. So, jetzt wäre das nicht der Fall. Ja, dann würde das kleiner Grad nicht gelten, sondern es würde größer gleich gelten. So wäre also d von x p größer gleich r von p. Und damit r von p, Moment, ja, ich schreibe es jetzt nochmal um, d von xp. So, und jetzt ist p aus dem r von x Drittel Kreis von x gewählt. Der Abstand von x und p ist auf jeden Fall kleiner als r von x Drittel. Und daraus folgt, dass r von x größer ist als 3 mal r von p. Oder nochmal umgeschrieben, beziehungsweise nee, Moment. Da steht genau das Gleiche da. Genau das Gleiche wie hier. Warum ich das jetzt geschrieben habe, ist mir nicht klar. Egal. Richtiges wird durch Wiederholung nicht falsch. So, jetzt hatte ich ja mein r von x auch noch in einer bestimmten Art und Weise gewählt, nämlich dass es Elemente vom Komplement von u außerhalb, also in dem 2r von x-Kreis gibt, was da oben noch steht. Ich nehme mir also ein z aus b von 2r von p von p geschnitten U-Komplement. Ja, das gibt's ja. So sind die R von X bzw. R von P gewählt gewesen. So, und jetzt wende ich Dreiecksungleichungen an. D von X und Z. Das ist kleiner gleich d von xp plus d von pz. Das ist einfach die Dreiecksungleichung. Und d von xp stand irgendwo schon. Wo stand d von xp? Das ist kleiner als r von x Drittel. Ja. Achso, das P ist aus diesem Kreis gewählt. Und das hier ist kleiner als 2RP, sodass ich insgesamt kriege, dass das kleiner ist als R von X Drittel. plus 2 mal. So, und R von P ist kleiner als R von x Drittel, sodass ich hier auch noch kriege R von x Drittel. Das ist ja kleiner als, ja, das ist klein, dieses hier ist kleiner als R von x Drittel. Und insgesamt kriege ich ist gleich R von x. So, das heißt also, dieses Z ist im R von x-Kreis. Und das ist ein Widerspruch zu der Aussage, dass R von x geschnitten u, Entschuldigung, b R von x enthalten ist in u, denn das Z war ja außerhalb von u. Also es gibt ein Element Z hier, welches Abstand von x kleiner als R von x hat und außerhalb ist, das geht nicht. So, das heißt, die Aussage, die da steht, ist gezeigt. Wo ist sie? Ergebnis. Für jedes x aus u existiert ein p, ein rationales p in u, derart, dass x enthalten ist im R von p-Kreis. Das war ja gerade diese Aussage da oben, x Element b R von p. Ja, und damit folgt jedes Element klein x von der Menge groß u ist in einem R von p-Kreis. Das heißt also, das gesamte u ist enthalten in dieser Vereinigung. Denn jedes x lässt sich, also ist in so einem p-Dingsbums drin. Und andersrum hatten wir es schon gesehen, sodass Gleichheit folgt. So, ist noch jemandem was klar? Okay. Jetzt stelle ich fest, dass dieses Stern, was da steht, eine abzielbare Vereinigung ist. Ja, damit habe ich jede offene Menge U dargestellt als abzählbare Vereinigung von Mengen, wo sind sie denn da unten, von Mengen aus diesem G-System. Radiussige Kugeln um rationale Punkte. U ist also enthalten in Sigma von G. Denn es lässt sich schreiben als abzählbare Vereinigung von solchen G-Mengen. Und damit offene Menge U aus R hoch N. Also haben wir einerseits G ist enthalten in B von Rn, enthalten in, so, das hatten wir sowieso, das ist klar, denn das sind einfach offene Mengen, die hier stehen. Die sind enthalten in der Borel-Sigma-Algebra und auf der anderen Seite ist B von Rn, jede offene Kugel, enthalten in Sigma von G. Also zunächst mal haben wir es fürs T gezeigt und dann auch für die Sigma-Algebra. Ist sie dran? Ja. So, das war die erste Aussage aus diesem... Satz. Und jetzt kommen diese insbesondere Geschichten. Ich nehme jetzt also die Familie der offenen Rechtecke. Ja, die gesamte Ableitung, die hier eben gestanden hat, war völlig unabhängig von der Norm. Jetzt nehme ich eine spezielle Norm, nämlich die Maximumsnorm, die Supremumsnorm. Dass dies G, das ist die Menge aller, ich stand da eben schon mal, BQ von Pi, so, jedes von diesen BP von Qs bezüglich der Maximumsnorm ist gerade so ein Intervall, so ein Produkt von Intervallen. Ja, jetzt habe ich speziell das B bezüglich der Maximumsnorm. Und das heißt also insbesondere ist jedes G, jedes Element von G hier, so ein spezielles Produkt von Rechtecken, von offenen Rechtecken. Ich schreibe es nochmal P1 bis Pn. Und Q aus Q, BP von Q ist gerade P1 minus Q halbe, P1 plus Q halbe, Kreuz P2 minus Q halbe, P2 plus Q halbe, Kreuz, Kreuz Pn, minus Q halbe, Pn plus Q halbe. Das heißt, jedes BP von Q ist speziell so eine I-Menge. J-Menge. So, und das heißt, wir kriegen wieder dass die J-Mengen enthalten sind in der Borel-Sigma-Algebra von R hoch N gleich Sigma von G. Und jedes G hier ist enthalten in J. Das heißt, dieses hier ist auf jeden Fall enthalten in Sigma von J. Also Sigma von J gleich Sigma von Bn, aber Sigma von Bn ist ja eine Sigma-Algebra. Sigma von J gleich Bn.
Damit ist, glaube ich, verstehen, P und Q verwechseln kannst.
Ich und P und Q verwechseln. Wo denn? Da, nicht? Ja, danke. Gerade in der PQ-Form ist das wichtig. So, das war das eine insbesondere. Nicht? Das ist nicht völlig offensichtlich gewesen. So, jetzt komme ich noch zu den halboffenen, rechts oder links halboffen. So, jetzt nehme ich mir also so eine offenes Rechteck. So, und jetzt mache ich die einfache Idee, die folgendes sagt: Ich habe hier ein Intervall von a bis b. Und dieses Intervall von a bis b kann ich schreiben als abzählbare Vereinigung von offenen Intervallen, indem ich halt folgendes mache. Ich nehme hier das alles, einen Moment, jetzt habe ich gerade Unsinn geredet. Ich habe es genau andersrum, Entschuldigung. Ich wollte das offene Intervall schreiben als Vereinigung abgeschlossener, also links abgeschlossener. So, also das Intervall, offene Intervall a bis b ist die Vereinigung a plus 1 durch n, b, n aus n. Und diese einfache Idee verwende ich jetzt dafür dieses B. Indem ich einfach die Vereinigung n aus n nehme, a1 plus 1 durch n, b1 kreuz a2 plus 1 durch n, b2 und so weiter bis an. Plus 1 durch n, b groß n. Okay, n hinreichend groß, nicht? Also n hinreichend größer gleich. Einen Moment, ich will 1 durch n, will ich haben, kleiner als b minus a. So, okay? Oder vielleicht sogar echt kleiner. Also n größer als 1 durch b minus a. So, und damit kriege ich halt diese Vereinigung, kann ich dieses offene Rechteck schreiben als Vereinigung von halb abgeschlossenen. Also ist b aus Sigma von j', diesem halb abgeschlossenen, und damit das gesamte J enthalten in Sigma von J' und damit J' enthalten in Sigma von J' enthalten in B ist gleich Sigma von J enthalten in Sigma von J'. Also folgt Sigma von J' ist gleich B von, ist gleich B hoch N. So, und dieser Trick ist allgegenwärtig in diesen Diskussionen. Ich kann jede offene Menge als Vereinigung abgeschlossener schreiben und jede abgeschlossene als Durchschnitt offener und was weiß ich, nicht? Ja, als Bemerkung. Für n gleich 1 und für größere n auch. Ich schreibe es jetzt nur für n gleich 1, weil es einfacher zu notieren ist. Das ist kürzer. B ist gleich Sigma von minus unendlich bis B. Also ich nehme nicht endliche Intervalle wie eben gerade, sondern minus unendlich bis B. B aus Q, und das ist das gleiche wie B aus R. Also das ist das gleiche wie hier. Und das ist das gleiche wie Sigma von minus unendlich bis B. B aus Q, und das ist das gleiche wie Sigma von wieder B aus R. Das ist das gleiche wie... Ja, das gleiche kann ich auch rechts machen. A unendlich, A aus Q ist gleich Sigma von A aus R. Und das ist das gleiche wie Sigma von A bis unendlich, A aus Q. Und das ist das gleiche wie Sigma von A aus R. Und so weiter. Also das kann man jetzt im höherdimensionalen kombinieren noch, indem ich minus unendlich Rechtecke in allen Koordinaten nehme oder auch nur in einigen und so weiter. Also das aufzuschreiben ist mühsam. Man hat hier aber eben richtig einen großen Topf an erzeugenden Systemen von Sigma-Algebren. Und speziell diese Bemerkungen hier sind sehr wichtig. Kriegen wir noch warum. Das ist doch ein sehr überschaubares System, nicht? Hier stehen im Wesentlichen nur die rationalen Zahlen. Ja, mehr ist das ja nicht. So, jetzt haben wir jedenfalls für R und R hoch N einigermaßen überschaubare erzeugenden Systeme für die Borel-Sigma-Algebra gekriegt. Die nächste Frage ist natürlich, wie sieht die Sigma-Algebra nun wirklich aus, nicht? Und die Antwort ist, wissen wir nicht. Also das ist eine sehr abstrakte Konstruktion. Sigma von G, angenommen ich habe ein allgemeines G, erzeugenden System dann natürlich von der Sigma-Algebra, kann typischerweise nicht konstruiert werden. Die erste Idee, die man wohl kriegen könnte, wenn man jetzt dieses Zeug hier oben nochmal anguckt, wäre, ich nehme einfach alle Mengen von G, nehme mir abzählbar viele raus, bilde die Vereinigung. Und nehme alles, was hier zustande kommt, auf diese Art und Weise, alle abzählbaren Vereinigungen. Vielleicht nehme ich noch alle Schnitte dazu und mache so weiter. Also ich nehme Vereinigung von GK, K aus N. Natürlich sollte ich immer die Komplemente dazu nehmen. Diese erzeugenden Systeme da oben sind sozusagen Komplementen-avers. Das heißt, die enthalten keine Komplemente. Bildung der Sigma-Algebra bedeutet immer, dass ich die Komplemente dazu nehmen muss. Okay? Da oben sind, also keine der Mengen, die da stehen, hat ein Komplement in dem erzeugenden System. Also nehme ich diese Vereinigung von GK Komplement dazu. So, das mache ich gut. Das wäre, ich nehme abzählbare Vereinigungen, Sigma und deren Komplemente. Das ist noch nicht alles, aber das mache ich jetzt immer wieder und wieder und wieder und wieder. Ne, könnte man ja machen. Reicht nicht. Das heißt, man kann nicht jedes Element der Sigma-Algebra, also das schlägt fehl. Bei dem GK hier. Achso, hier dieses Sigma C, das bedeutet Sigma abzählbar C, auch noch die Komplemente dazu. Ja, also das ist eine gebräuchliche Schreibweise für abzählbare Vereinigungen hier. Ich habe es jetzt nur so ja, Name-Dropping-artig. Also es hat keine tiefe Bedeutung. Noch größer daneben schreiben, obwohl es keine Bedeutung hat. Also das hier ist Sigma und C. Sigma für abzählbar, C für Komplement. Aber es ist aber eine Ad-Hoc-Notation, nicht? Die ist jetzt nicht. Das Sigma ist gebräuchlich für abzählbare Vereinigungen, G Sigma, und dann hat man noch irgendwas mit Delta für Durchschnitte, abzählbare Durchschnitte. Also das kann ich machen, kann auch noch Durchschnitte dazu machen, kann auch abzählbare Wiederholungen machen. Und kriege immer noch nicht alles. Also diese Sigma-Algebren, die man da hat. Das sind die kleinen Gs. Ich suche mir irgendwie abzählbare GKs aus den. Groß G, also von einem geschwungenen G. Ich nehme irgendein geschwungenes G, irgendein Mengensystem. Suche mir alle abzählbaren Mengen, bilde die Vereinigung, bilde da Komplemente, kann das gleiche mit Durchschnitten auch noch machen, mache das wieder und wieder und wieder und kriege immer noch nicht alles. So dass die konstruktive Beschreibung, der Versuch, eine Sigma-Algebra konstruktiv zu beschreiben, ein langwieriges Unterfangen ist. Keine gute Idee. So, das ist jetzt im Moment, ja. So zum Beispiel. Also, keine Ahnung. Das, wenn ich es beschreiben könnte, könnte ich es ja konstruieren. Man kann nur überlegen, dass man mit diesen Methoden nicht alles kriegen kann. Kaum. So gut wie nicht. Das ist eines der Probleme bei diesen Sigma-Algebren, dass man sich nicht wirklich vorstellen kann, was da alles passiert. Nee, also explizit angeben, also wenn dann, also manchmal ist es so, kann es natürlich gut gehen, dass ich die Potenzmenge kriege. Wenn ich zum Beispiel die Sigma-Algebra habe, wenn ich G alle einelementigen Mengen habe. Moment, Quatsch, da habe ich gerade Unsinn geredet. Ja, richtig. Wenn ich eine überabzählbare Menge habe, dann sollte das Ergebnis der Übungsaufgabe das sein, dass es nicht die Potenzmenge ist. Man kann es angeben, ja, ja, man kann es angeben. Also es gibt etliche Sigma-Algebren, wo es geht, aber speziell diese Sigma-Algebren, die von Topologien induziert werden, da ist es selten erfolgreich. Also bei endlichen Mengen geht es natürlich und bei sehr simplen Topologien geht es auch, also bei endlichen Topologien. Und, aber halt sobald es ein bisschen nicht banal ist, ist vorbei. So, das also zu Sigma-Algebren. Jetzt kommt der nächste Abschnitt, Maße. Das wäre jetzt eine Gelegenheit, flache Witze über Oktoberfeste zu machen und so. Ich schreibe dazu, dass das, die Darstellung hier sich orientiert am Schilling. Und zwar da Abschnitt 4. Seiten 22 bis 30. Ja? Well. Ja, gibt es nur auf Englisch. Aber das ist was, dem Sie sowieso nicht entgehen können. Ne? Dem irgendwie Englisch wenigstens lesen können. Und mathematisches Englisch ist nicht ganz so schlimm zu lesen wie. Nochmal was? Also es wird wahrscheinlich angesichts der Anzahl, dass sich verhältnismäßig wenig Leute gemeldet haben. Also richtig gemeldet haben sich, wenn ich das zusammenrechne, 39,50, wird es kein weiteres Tutorium geben. Mit 50 Leuten kann man nicht mehr als 3 Tutorien begründen. Das eine 12 bis 14 Mittwoch 7, 16 bis 18 Mittwoch 11, Donnerstag 8 bis 10, 21. Ursprünglich sollte montags eins gelegen haben, hätte montags eins gelegen haben sollen. Dann hat aber der zuständige Tutor festgestellt, dass er selber montags nicht kann. Und dann haben wir beschlossen, das doch nicht zu machen. Freitags 10 bis 12 hat sich niemand gefunden, weil Also das heißt, die jetzt keins gefunden haben, müssen irgendwie sehen, dass sie ihre Aufgaben am besten bei einem der wenig stark ausgelasteten Tutoren abgeben, dass die wenigstens korrigiert werden. Ich wollte noch mal nachfragen, ob es da Möglichkeiten gibt, eventuell was zu verschieben. Das Problem ist, dass die 11, die sagen, sie könnten nicht, das ist eine relativ kleine Gruppe. Eins ist nur mit 7 besetzt, tatsächlich, ja. Aber wenn ich das verschiebe auf irgendeinen anderen Termin, dann finden sich garantiert wieder 12, die nicht können zu dem anderen Termin. Ich frage nochmal, ob man was anderes machen kann, aber im Moment kann ich nichts versprechen. Ja gut, dann sind wir jetzt in der jetzt die Terminsuche anzufangen, bedeutet Montag bis Freitag die Woche durchkämmen. Das ist auch nicht so toll. Ich denke, das sollten wir vielleicht irgendwie auf. Ich will vielleicht noch mal eine Umfrage machen, wer zu anderen Terminen. Bitte? Ja, sowas. Hm. Also gut, trotzdem will ich jetzt Definition. Halt, was ich vergessen hatte. Ja? Ja, gut. Das wird dann darauf hinauslaufen, dass die das entsprechend umverteilen. Ja, hm. So, also was ich jetzt vergessen hatte war, also XF mit X-Menge F-Sigma-Algebra heißt messbarer Raum. So, und da sieht man jetzt überhaupt nicht, wozu das gut sein soll. Gemessen wird hier in dem Moment noch überhaupt nichts. Nicht? Also ich habe nur eine Struktur, ein Mengensystem F, die Sigma-Algebra, und diese Notation messbarer Raum greift voraus und bezieht sich darauf, dass ich auf dieser Sorte von Strukturen, Sigma-Algebren, Maße vernünftig definieren kann. Und das ist jetzt die Definition. XF ein messbarer Raum. Ich schreibe es nochmal hinter. Also X irgendeine Menge ungleich leer. Ungleich leer? Weiß ich gar nicht. F Sigma Algebra. So. Maße sind, was jetzt definiert wird, ist natürlich ein Maß, sind wirklich sehr bedeutsame Dinge. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass Ihre Definition auf so ein kleines Fleckchen passt. Also es ist eine Abbildung, die jedem Element der Sigma-Algebra, jeder messbaren Menge, eine Zahl oder sogar unendlich zuordnet, mit erstens, so die erste Eigenschaft ist nochmal was ganz Einfaches, dass die leere Menge das Maß 0 bekommt und zweitens, angenommen, ich habe eine abzählbare Menge paarweise disjunkter messbarer Mengen, Fn, dann ist μ von der Vereinigung der Fns n aus n das gleiche wie Summe der μ der Fns n aus n. Okay, man muss ein bisschen klein schreiben, damit es passt. So, an dieser Stelle mache ich nochmal die Bemerkung, hier muss ich nicht unbedingt n von 0 bis unendlich schreiben, weil es hier auf die Reihenfolge der Summe nicht ankommt, weil alles nicht negativ ist. So dass es wurscht ist, ob ich erst μ von f 712 plus f von dann allen Primzahlen nehme und so weiter. Bitte? Dies und das. Also zum Beispiel, wenn ich das Lebesgue-Maß nehme im R, nicht, dann wird die gesamte Menge kriegt das Maß unendlich. Ja? Aber auch zum Beispiel die positiven Zahlen kriegen auch das Maß unendlich. Oder alle Intervalle, die mit geraden Zahlen anfangen, also 2 bis 3, 4 bis 5 und so weiter. Also es gibt etliche Mengen, die das Maß unendlich kriegen. Weil sie einfach zu groß sind. Also natürlich nicht alle Intervalle, die mit ungeraden anfangen, sondern die Vereinigung der, also die Menge, die besteht aus der Vereinigung aller Intervalle mit ungeraden oder geraden Anfängen, rechten Enden. Richtig, ja. Da ist ein Grenzwert. Und dieser Grenzwert hatten wir irgendwann mal diskutiert mit Hilfe des großen Umordnungssatzes, der halt sagte, dass in dem Moment, in dem ich absolute Konvergenz habe, und das ist hier in dem Moment, in dem, weil alles positiv ist, wenn ich Konvergenz habe, ist es wurscht, wie ich summiere. Wenn ich keine Konvergenz habe, kommt unendlich raus. Ja? Das musst du dazu sagen. Natürlich mit unendlich wird hier ganz kalt gerechnet. Ne? Also unendlich plus unendlich ist unendlich, unendlich plus 2 ist auch unendlich und so weiter. Und es kommutiert, 2 plus unendlich ist auch unendlich. So, das so heißt eine Funktion μ mit düdüdüdüdüd Maß. Tatsächlich, manche Leute erlauben sogar, dass Maße positive und negative Werte annehmen. also schreibe ich in Klammern positives Maß auf xf. So, jetzt die Bemerkung, rechnen mit unendlich in der naheliegenden Weise. Ist ein bisschen blöd, dass man das unendlich hier zulässt. Vieles würde einfacher werden, wenn man nur endliches nur endlichen Werte erlauben würde. Das Problem ist, dass das Lebesgue-Maß auf R halt sehr natürlich ist und das ist nun mal nicht endlich. Da kann man machen, was man will. Ja, ein paar weitere Sprechweisen bzw. Namen sind ich wiederhole das, was da oben schon gestanden hat. X-Menge, F-Sigma-Algebra, das gehört eigentlich streng genommen nicht hierhin. So heißt XF messbarer Raum. Messbarer Raum. Da ist noch kein Maß da bei einem messbaren Raum. So, wenn ich jetzt ein XF habe, einen messbaren Raum XF, und auf dem ein Maß, es gibt viele Maße, ein Maß definiere, dann heißt das Tripel XF μ Maßraum. Ja, nur dass wir es unter auseinanderhalten können, messbar muss noch kein Maß da sein, sobald das Maß da ist, heißt es Maßraum. Ja, wenn ich ein Maß habe, welches die Eigenschaft hat, dass μ von x kleiner als unendlich ist, dann heißt wenig überraschend μ ein endliches Maß. Und eigentlich deutschsprachig ungenau oder inkorrekt, XF μ heißt endlicher Maßraum. So, ist μ Maß auf XF? Also wenn μ ein endlicher Maßraum ist, dann hat μ von x, ist μ von x irgendeine Zahl, eben gerade nicht unendlich. Die Zahl kann zum Beispiel 712 sein oder 82 Milliarden oder zum Beispiel auch 1. Ja, und in diesem Fall heißt μ Wahrscheinlichkeitsmaß. Na gut, und der gesamte Maßraum XFμ heißt den Wahrscheinlichkeitsraum. Das Wort schreibe ich jetzt nicht aus. Also das kommt von da oben, nicht? So, und Bemerkung dazu, also W-Maße, Wahrscheinlichkeitsmaße, werden eben meist auf Maßräumen betrachtet, die anders geschrieben werden. Also Wahrscheinlichkeitsmaße werden meist als P bezeichnet. Probability gibt wahrscheinlich auch ein lateinisches Wort, welches mit P anfängt, das kenne ich aber nicht. Und außerdem nimmt man als Raum typischerweise Omega und statt X. Oder schreibt man, sollte ich denn sagen. Großes Omega. Das muss ich auch noch üben. So. Gleich 1, ja, richtig gleich 1. Weder weniger noch mehr, sondern genau gleich. So, und jetzt noch eine. Wie lang ist denn der Satz, der Beweis? Quatsch. So, eines der einfachsten Beispiele Ich nehme irgendeine Menge x, irgendeine Sigma-Algebra f, natürlich f irgendwie eine Sigma-Algebra und dann ist μ von f gleich. Ja gut, was da stand, ist, dass ich auf jeden Fall μ von der leeren Menge gleich 0 nehmen muss. So, und fällt Ihnen ein gutes Beispiel ein für ein Maß, was immer, also für etwas, was in dieser Situation immer ein Maß ist? Das Einfachste, was es gibt, sozusagen. Also angenommen, ich nehme f nicht die leere Menge, nehme ich einfach unendlich. Unendlich für sonst. Dann definiert das ein Maß. Kann man sich relativ leicht überlegen, denn wenn immer ich eine abzählbare Vereinigung habe, fn, dann sind entweder alle fn's gleich leer, und dann ist die Vereinigung auch gleich leer, dann stimmt das, oder eins der fn's ist nicht leer, ja, dann steht links irgendwas nicht leeres, rechts irgendwas, links irgendwas nicht leeres, also steht unendlich. Summe von irgendetwas, wo mindestens einmal unendlich steht, ist auch unendlich. Fertig. Schneller Beweis. Gut, und das möchte man ungern. Aus diesem Grund definiert man noch μ ein Maß auf einem messbaren Raum XF. Und gibt es Mengen Fn aus F, n aus n, mit der Vereinigung der Fn gleich x und μ von Fn kleiner unendlich für alle n. Das ist da nicht der Fall, nicht? Dann heißt μ Sigma endlich. Also sozusagen abzählbar endlich. Also ich kann abzählbar viele Mengen, die alles aufspannen, finden. Diese Tafel hochschieben. Und zum Beispiel das Lebesgue-Maß auf R, das ist Sigma endlich, denn samt R lässt sich schreiben als Vereinigung von den Intervallen minus n bis n immer größer werden. Und jedes fn, fn gleich Intervall von minus n bis plus n hat Maß 2n, kleiner und endlich. Das ist Sigma endlich. Okay, und damit ist diese Perversion sozusagen ausgeschlossen und weiter geht's Freitag.